möchtest du dich denn gerne mal vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Alva.
Ja, kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, was du so machst und wo du herkommst, wie alt du bist vielleicht?
Wow, okay. ich bin Alva. Ich glaube, ich wurde eingeladen, weil ich über die queere Kulturszene berichten soll.
Gerne.
Ja.
Ja, was ist denn deine Verbindung mit der queeren Kulturszene?
Ich bin in Tübingen seit so 6 Jahren oder so mit einem Kunstkollektiv House of Hure. Darf man das sagen?
Ja, Radio. Hier dürfen wir das sagen.
Okay,
ja.
Darf ich auch fluchen?
Ja.
Ja, ist auch okay. Ah, fantastisch. Nur für später, dass ich schon mal Bescheid weiß. Mit dem Kollektiv House of Hure Events machen, Events veranstalten. Ja.
Cool. Was ist denn das Kollektiv House of Hure? Ich glaube, das kennen jetzt bestimmt auch nicht alle.
Was? Wie könnt ihr nur? House of Hure, also House of Hure ist immer so die, so ein bisschen das Lingo, wenn mehrere, ich sag im weitesten Sinne mal Drag Artists sich zusammenschließen, dann nennt man das meistens ein Haus. Genau. Und House of Hure, weil das gegründet wurde von Wanderhure und dann hat es meistens den Nachnamen im Hausnamen.
Mhm, ja. Interessant.
So die geschichtliche Idee.
Ja, okay. Und du bist selber auch Drag Queen, wenn ich das richtig weiß, oder wie würdest du das
definieren? Drag Queen würde ich nicht sagen, ja, Artist vielleicht.
Artist, okay.
Weil ich finde, Drag Queen ist so ein bisschen, ich glaube, darunter stellt sich so das 0815 Publikum halt eine hyper-feminine Künstlerin vor und das ist auf jeden Fall nicht, was ich gebe.
Okay,
ja.
Interessant. Also man kann... Drag ist, bedeutet einfach, oder was bedeutet das dann überhaupt eigentlich? Also kann man einfach sich, wie man Lust hat, quasi kleiden, darstellen, aber es soll irgendwie ein bisschen extra sein? Oder was ist da so der Punkt eigentlich am Drag sein?
Also was der Punkt ist, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Frage, was das überhaupt bedeutet. Ich glaube, wie du gesagt hast, man kann wirklich alles machen, was man möchte. Ich finde, das ist gerade auch, die lokale oder vor allem die süddeutsche, ja gerade die süddeutsche Drag-Szene leidet sehr unter so Preconception, dass das eben eine Female Impersonation ist und ist es nicht oder muss es nicht sein.
Ja. Okay, ja, vielleicht möchtest du erzählen, wie es eben deine Interpretation oder deine Drag-Persona dann eben so ist, wenn sie eben... Ja. Gerade auch anders ist als das Klischee.
Ja, also ich finde, Drag-Persona, ich glaube, ihr nickt, okay. Was auch immer ich sage, ist korrekt. Drag-Persona beschreibt, glaube ich, oft eher Leute, deren so Bühnenpräsenz eine andere ist, als sie im Alltag haben. Und das trifft auf mich schon in erster Linie nicht zu. Ich habe Freundinnen, zum Beispiel auch Wanda, mit der ich eben dieses Kollektiv mache und leite, ist auf der Bühne anders, als sie im echten Leben ist. Und das trifft auf mich nicht zu. Es ist einfach eine sich selbst so mal 10. So das höchste Level von wie du sein kannst, sowohl visuell als auch mental, als auch psychisch. Und das, ja.
Cool.
Wie fühlst du dich dann in, sag ich mal, der Rolle? Also unterscheidet die sich von dem, wie du dich im Alltag fühlst?
Nee, es ist auch das, würde ich sagen, ist einfach das Gleiche, aber mal 10, mal 1000. Einfach alles hochgefahren. Es ist nichts Neues da oder nichts da, was ich nicht auch im Alltag spüren oder machen würde, aber alle Regler einfach nach oben gefahren.
Okay. Ja, klingt auch voll schön irgendwie.
Macht das Sinn? Ja,
ja, macht voll Sinn irgendwie, weil es wäre ja auch irgendwie... Also ist auch okay, wenn man die Persönlichkeit so komplett switcht irgendwie dann in der Drag-Rolle, aber für mich macht es auch total Sinn, dass man halt einfach so ist, wie man halt ist und dann alles so ein bisschen mehr rauslassen kann halt in der Drag-Show dann oder so. Ja. Ja.
Ja.
Vor allem glaube ich, ist es ja auch, wenn man sich den Punkt anschaut, mit dem sich man selbst sein, in dieser Gesellschaft, glaube ich, auch nochmal einfach einen, Entschuldigung, ein ja, perfekt. In dieser Gesellschaft einfach, oh mein Gott, Entschuldigung, in dieser Gesellschaft einfach eine Möglichkeit, sich auch nochmal viel sehr selbst zu embracen, weil es einfach in der Öffentlichkeit vielleicht gar nicht so möglich ist. Mhm. Ich meine, dass wir uns jetzt vielleicht nicht zehnfach unserer Persönlichkeit in der Öffentlichkeit, auch wenn das möglich wäre, geben würden.
Ist auch vielleicht gut so.
Genau, ja. Ist ja vielleicht auch gut so einfach. Time aber and place. So, das ist so ein bisschen vielleicht, um das auch wettzumachen, dass wir uns, wenn wir das jetzt vielleicht im besten Fall nicht mehr tun müssen, aber halt sehr lange verstecken mussten. So, und das wieder.
Ja, gehe ich komplett mit. Gehe ich komplett mit. Das ist auch ein. Also zum einen gibt es ein Time and Place, um sein craziest Selbst zu sein. Und es hat nicht nur irgendwie mit Queerfeindlichkeit und weniger queeren, sicheren Orten zu tun, sondern auch einfach mit, manchmal muss man auch einfach auf dem Boden bleiben. Ja, aber das, ich glaube, was mich so, weil du auch vorher gefragt hast, was ist so der Punkt daran, um das auszulegen als was ist der Anreiz oder so. Und ich glaube, das teilen die meisten Drag Artists, mit denen ich bisher so in Kontakt war oder zusammengearbeitet habe, es ist so eine gewisse, Magic, die passiert, wenn wie du dich nach innen fühlst, so dein Abbild von dir selber, wenn du das kongruent machen kannst mit wie du gerade in echt aussiehst. Und wenn das überlappt, deine Vorstellung von was für ein, können ganz spezifische Sachen sein, aber kann auch ein Vibe sein, um dieses Wort zu benutzen. Und wenn du das, wenn das kongruent ist, das ist eine, ja, das ist irgendwie was sehr Magisches. Ja.
Ja, klingt schön, ja.
Ja, voll schön, das auch mal aus dieser Perspektive zu hören, weil ich glaube, viele, die sich nicht so mit dem Thema beschäftigen, denken immer, das wäre so, so wären so zwei komplett unterschiedliche Leben, die man da führt. Ja, also so sehr kontrastreich.
Ich meine, die, weil du gesagt hast, das klingt voll schön, und es ist auch schön und es ist magical, aber es ist genauso auch irgendwie sehr schwer, da so, zumindest für mich, ich glaube nicht für alle, aber für mich ist es auch schwer, da so durchzugehen, weil es so viel behaftet ist mit internalisierter Queerfeindlichkeit und so wie das im Alltag auch da ist und all diese coolen Anteile im Alltag da sind, ist auch diese Angst oder Anxiety oder Zweifel ist eine Untertreibung eigentlich, sind auch die auf 1000 hochgefahren, weil du, ich meine, je nachdem, wo ich bin, in fucking Tübingen, selbst nur auf dem Weg zum Blauen Salon, wo wir monatlich Drag-Karaoke machen, es fühlt sich nicht sicher an und wir laufen durch die Stadt und es fühlt sich an nach, okay, es ist Danger einfach, es ist Danger Time. Und ja, so werden halt auch diese Sachen auf 1000 hochgefahren. Und so, es ist oft, wenn du zur falschen Zeit am falschen Ort bist in Drag, es fühlt sich an, als wärst du eine offene Wunde. Gerade so in einer fucking Kleinstadt wie hier, es fühlt sich an, als wärst du eine offene Wunde, die einfach so schreit. Ja.
Krass. Ich finde, das ist aber auch, ich meine, wenn man es so anschaut, ist es ja so ein bisschen auch wie wenn es natürlich gut läuft, ohne Zwischenfälle, so ein bisschen wie Therapie, einfach diese Wunde auch aufzulegen. Und im besten Fall natürlich in guten Umständen, in einem tollen Publikum mit guter Rückmeldung, diese Wunde so langsam ein bisschen wieder zu heilen zu lassen, weil eben dieses, man macht sich ja wieder auf, diese, wie du so sagtest eigentlich, diese Wunde macht man ja auf. Natürlich auf der Straße ist das doof, aber so auf einer Show zum Beispiel, so ein bisschen dieses einfach wieder sich zu empowern, sich diese Macht zurückholen und sich selbst diese Heilung gönnen, sage ich mal, so ein bisschen einfach, weil es ja halt unfassbar, wie du schon gesagt hast, angstbehaftet ist, auch eben so sich zu geben und eben dieses, ja, weil man selbst sein eben so verurteilt ist und es ist so schambelastet teilweise einfach. Und wenn man sich das dann ja dann mal 10 gibt, dann ist halt eben auch ein bisschen schwierig, teilweise natürlich.
Ja, was du beschrieben hast, ist, das ist der Idealfall. Das ist der Idealfall, genau, ja. Und dann ist es ein fucking Traum und du kommst nach Hause und denkst dir, mein Gott, ich bin Star und es ist alles gut und die Welt ist wunderbar. Ich würde sagen, das ist vielleicht einer aus 10 Gigs.
Das war meine nächste Frage gewesen, wie oft du... 10 Gigs. Genau, das hätte ich jetzt nämlich aber tatsächlich auch kaum mit gerechnet, dass das irgendwie die Regel ist oder so.
Nee, es ist überhaupt nicht die Regel. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dieses... ach, verzeih mir, wenn das jetzt zu negativ ist, aber diese Idee von, oh, man öffnet sich da und zeigt sich vulnerabel und dadurch heilt irgendwie ein Teil in einem. Sure, das mag passieren, das mag manchmal passieren. Vielleicht bin ich auch einfach noch nicht lange genug in diesem Business, um diese Früchte zu ernten. Aber ehrlich gesagt, hat sich das in den 6, 7 Jahren, in denen ich performe, hat sich das nicht wirklich nach einer Heilung angefühlt, sondern eher, ich glaube, was sich verändert hat, ist, ich habe mehr herausgefunden, was für mich ertragreich ist, daran diese Kunst zu machen. Und das überwiegt mittlerweile die schlimmen Teile. Die schlimmen Teile sind nicht weniger geworden.
Ja, okay. Also ja.
Ja.
Mhm. Aber es ist schon irgendwie was Befreiendes oder irgendwie was, einen schönen Moment, den du auf jeden Fall auf der Bühne dann hast, oder diese ganze Drag-Persönlichkeit oder so, ist dann schon, ja, trotzdem, es gibt dir auf jeden Fall irgendwas.
Ja, ne? Es gibt ja einem irgendwas. Es gibt einem irgendwas. Manchmal, ja, manchmal bin ich mir gar nicht so sicher, was es einem gibt. Auf der Bühne sowieso weiß ich nicht. Wir in House of Fure sagen immer bei unseren Shows, du willst eine Drag-Queen eigentlich nicht auf der Bühne erleben. Das ist nur die Nebenwirkung davon. Das ist irgendwie schön, dann macht die da ein bisschen was, whatever. Manchmal ist es großartig, manchmal ist es Banane, aber wo du die eigentlich erleben willst, ist nämlich beim Rauchen vor dem Club. Das ist der eigentliche Thrill. Ja.
Okay, okay, spannend.
Ja, du meintest ja auch gerade schon, dass es irgendwie sein Für und Wider hat. Was würdest du denn so sagen, um das jetzt auch ein bisschen hoffnungsvoller zu gestalten? Was gibt dir die Kunst?
Okay, ja, ich kann auch hoffnungsvoll sprechen.
Kann auch gleich wieder nicht hoffnungsvoll sprechen.
Yes. Also auf einer basalen oder auf einer praktischen Ebene, ich liebe es einfach, Kostüme zu basteln und so an so Outfits zu feilen und sowas. Das ist einfach eine schöne Craft zu machen für mich. Mhm. Was es mir gibt, ist diese, was ich gerade beschrieben habe, wenn so dein Bild von dir selbst und wie du nach außen aussiehst, wenn du das überlappen kannst, das gibt mir ganz viel. Und so ist es auch, ich glaube, ich bin eine Person mit sehr intensiven und sehr komplexen Gefühlen, schon immer gewesen. Und was mir auf der Bühne Spaß macht, ist vielleicht auch falsch, aber was gibt eher, ist, mein Approach ist oft, ich habe ein sehr spezielles und sehr eigenartiges Gefühl. Ich mir überlege, wie kann ich das irgendwie präsentieren? Und das, finde ich, wird halt spannend und magical, wenn es nicht ist, oh, ich bin traurig, wieso, wie display ich das jetzt? Okay, whatever, wow, wir sind alle traurig, who cares? Aber wenn es komplexe, gemischte Gefühle sind und dann zu überlegen, was für eine Szene kann ich setzen innerhalb von 5 oder 10 Minuten, die das Gefühl irgendwie vermittelt. Und dann das zu schaffen, das ist ein sehr geiles Gefühl.
Mhm. Mhm. Ja, also ich finde es voll schön, wie du so darüber berichtest, und ich bin auch irgendwie ganz neugierig, wie denn du das quasi umsetzt, dass du dann halt, also ich weiß nicht, ob du drüber reden möchtest, über auch so vielleicht Beispiele, so was so deine Kostüme sind, deine Mittel, wie du das eben nach außen zeigen kannst, wie du ja, dich dann innen quasi auch fühlst oder wie du das dann umsetzt in einer kleinen Show-Einlage oder so.
Ich glaube, das hat sich sehr entwickelt über die letzten 6 Jahre. Einfach, weil ich mich besser kennengelernt habe und älter geworden bin und mehr herausgefunden habe, was fühlt sich nach mir selber an. Und was so ein gutes Beispiel, worauf ich ziemlich stolz bin, und was sehr so die Kür des letzten Jahres war für mich. Wir machen als House of Fure, machen wir die letzten Jahre immer im Herbst so ein Public Viewing im Café Haag von irgendeiner Drag Race Staffel, und dann machen wir da eine Drag Show, ist einmal die Woche gewesen, und das ist immer so unser Magnum Opus.
Dafür bin ich zu ungebildet.
Wunderbar. So die,
ich
die,
auch nicht.
Weiß ich nicht, die Krone des Jahres, so ein bisschen. Und meine, womit ich lange gerungen habe, ist so ein, ich wollte gerne eine sehr, ich mag gerne sehr schockierende Sachen. Ich glaube, weil es mir oft sehr schockierend geht. So landete das dann, ich glaube bei unserem letzten oder vorletzten Gig bei diesem Public Viewing, dass ich einen wundervollen Blutregen von der Decke haben kommen lassen und im Blut geduscht habe, in so einem bisschen so ein Mönchsoutfit. Das war sehr geil und das war logistisch sehr, sehr schwierig zu bewerkstelligen. Und als ich diese Idee hatte und dachte, ich würde gerne zu diesem Lied in Blut duschen, dachte ich, that's never gonna work. Aber irgendwie haben wir es hingekriegt, ja. Es involviert auf jeden Fall eine Gießkanne.
Okay, cool.
Sehr cool.
Ja.
Wenn du magst, kannst du uns auch ein paar andere Outfits mal beschreiben, da bin ich ganz neugierig.
Outfits beschreiben. Ich liebe, wofür ich auch so ein bisschen bekannt bin, ist, ich liebe so ein bisschen was, so ein Fabelwesen-Aspekt. Und sehr geil finde ich die Kombi aus spitzen Ohren und einer blutigen Glatze voller Pflaster. Das war auch, hast du nicht gesagt, dass du letztes Jahr
im Sommer war?
Ja, das habe ich auch im Sommer gegeben. Ja, ja, das gebe ich sehr gerne. Ja.
Okay,
cool.
Hast du irgendeine Inspiration, wie du auf die Ideen kommst für deine Performance und Outfits und so?
Also natürlich bin ich, glaube ich, so wie alle, die irgendwie sowas Visuelles machen, geprägt von all dem fucking Shit und Brainrot und der Glory, die man so auf Instagram sieht. Mhm. Und dann kommt das alles in die mentale Blackbox und irgendwas kommt dann raus. Aber spezifischer, wie gesagt, es ist irgendwie eigenartige Gefühle und rauszufinden, ich habe dieses Gefühl und wie sieht das aus? Und es sind halt oft auch nicht zwingend schöne Sachen. Also nicht schön im Sinne von, ja, wie sagt man? Die sind visually pleasing, zumindest für mich. Aber das sind vielleicht nicht normschöne Ideen. Mhm. Ja.
Okay, also du bist quasi selber auch deine eigene Inspiration, weil, also könnte man ja schon so sagen, weil deine Gefühle dich ja einfach inspirieren und.
Ja, das klingt masturbatorisch, aber ja, ist vielleicht richtig.
Ja, ist ja eigentlich voll schön, so dass du da eben nicht einfach irgendjemanden nur nachmachst oder so oder das machst, was andere Drag Artists machen.
Ja.
Sondern da so deinen ganz eigenen Stil halt einfach gefunden hast.
Ja, würde ich schon sagen.
Schön. Ja, vielleicht können wir ein bisschen so dazu kommen, wie du überhaupt zur Dragkunst gekommen bist. Irgendwie, irgendwie gab es da einen Moment in deinem Leben oder allgemein war es einfach irgendwie durch Kontakte, du hast es gesehen und wolltest es auch machen oder warst du es schon immer irgendwie, wie war das so für dich?
Also ich glaube, wie ich letztendlich dazu gekommen bin, war, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich meine, es ist auch eine Weile her. Und es war irgendwie eine sehr andere Zeit in meinem Leben, an die ich mich nicht so gut erinnern kann. Es war, glaube ich, hauptsächlich durch Zufälle bin ich da so reingeraten. Aber Aspekte davon haben mich schon immer beschäftigt, gerade was so Verkleiden angeht. Wobei Verkleiden denken viele an Fasching. Und ich meine, es hat auch, du schüttelst den Kopf, okay. Es hat auch ähnliche Aspekte, aber verkleiden im Sinne von so die eigene Gestalt erkunden. Ich glaube, das hat mich schon immer interessiert und war schon immer wo ich so den großen Zeh reingehalten habe.
Mhm. Und seit wann machst du dann Shows?
Also angefangen haben Wanda und ich zusammen, damals war Haus auf Fuhre noch, also da haben wir diesen Begriff auch noch nicht für uns geclaimed. Und mittlerweile sind wir zu dritt, also Wanda Hure, Jane Doom und ich. Damals waren es nur Wanda Hure und ich. Und was war deine Frage, wann?
Wann deine erste Show war, falls du dich erinnerst.
Doch, ich erinnere mich, es war nämlich 2020, so ein Monat bevor Covid gekommen ist, ja.
Das ist vielleicht auch eine spannende Frage, wie Covid sich mit dem verhalten hat. Also wahrscheinlich konntest du dann eine Zeit lang gar keine Shows geben, oder?
Ich meine, als wir angefangen haben, ich sage mal wir, nicht weil ich irgendwie getrennte Persönlichkeiten habe, sondern weil ich halt einfach immer mit Wanda Drag mache. Und es ist auch essentiell, dass wir das zusammen machen. Alleine ist immer High Danger. Wenn wir gebucht werden, versuchen wir auch immer zu sagen, hey, ich weiß, du willst vielleicht nur mich buchen, aber wenn du die dazu buchst, dann wird es eine viel bessere Erfahrung für uns alle. als wir das angefangen haben, haben wir nicht operiert auf einem Level von wir veranstalten unsere eigenen Shows, sondern wir wurden vielleicht mal irgendwo gebucht, weil irgendwer uns über Ecken kannte oder so. Dass wir, ich glaube, dass wir unsere eigenen Shows machen und unsere eigenen Events planen und veranstalten und hosten, kam erst über die letzten, ich sag mal, 3 Jahre allmählich, weil wir gemerkt haben, wo wir so gebucht werden. Ich habe oft den Struggle gehabt, wo ich gebucht werde, darf ich nicht so wirklich machen, was ich möchte auf der Bühne. Es gibt oft irgendwelche Einschränkungen von wegen, das ist zu extrem und das ist irgendwie zu blutig oder so. Und ich glaube, daraus ist es so ein bisschen geboren worden, dass wir gesagt haben, wir machen unseren eigenen Shit. Aber ja, das war damals, haben wir halt so ein bisschen genommen, was wir gekriegt haben. Und während Covid gab es nicht so viele Sachen, ehrlich gesagt, ja. Aber das kam uns, glaube ich, auch gelegen, weil wir... Damals war das noch nicht so, haben wir da nicht so viel Elan reingesteckt.
Okay. Dann hatte man ja auch viel Zeit, über neue Outfits oder so nachzudenken. Vielleicht. Mit wenig Inspirierung, oder?
Ja, ich meine, in the long run hat es sicher geholfen. Damals sah ich absolut Banane aus, aber sure.
Okay.
Ja, wollen wir vielleicht mal eins von deinen Liedern spielen,
was ja,
du
gerne
mitgebracht hast? Ich habe hier Groovy Jungle von Sam Quealy.
Sehr gerne.
Okay. Ja, wir sind wieder zurück nach einer kurzen Songpause und haben ja gerade auch schon festgestellt, dass wir gerne auch noch über so die gesellschaftliche Bedeutung von Drag reden wollen. Ja, was würdest du sagen, Alva, was ist da so die, was bedeutet es eigentlich so für unsere Gesellschaft, dass wir Drag-Kunst haben?
Ich wusste nicht, dass du diese Frage so offen und groß stellst. Aber ich versuche einfach mal, was ich dazu denke. Boah, ich glaube in erster Linie, warum ich das so wichtig finde. Und auch, ich meine, ich glaube gerade durch Drag Race ist Drag sehr viel mehr Mainstream geworden, selbst in fucking Süddeutschland. Und auch wenn das einhergeht alles gut? Okay. Mhm. Auch wenn das einhergeht mit, in meinen Augen, sehr viel, einem großen Zuwachs an Drag-Artists, wo ich so ein bisschen die Augen rolle und denke, wow, du machst genau das, was du im Internet siehst, einfach nach. Sure, wenn dich das glücklich macht, bin ich froh, dass du keine schlimmeren Hobbys hast, aber ich weiß nicht, ob jeder fucking Twink in Deutschland Drag anfangen muss. Keine Ahnung. Jury is still out on that, aber gut. Was aber damit auch kommt, was eigentlich jetzt wieder der hoffnungsvolle Teil ist, ist einfach Visibility. Und ich glaube, das ist so krass wichtig, dass zum einen queeres Leben, nicht nur queere Kunst, sondern queeres Leben so in the most crazy form gesehen wird von Menschen, die da Apprehensions haben, aber auch, dass queeres Leben gesehen wird von anderen queeren Menschen. Weil, also ich zum Beispiel habe so lange überhaupt nicht gewusst, dass Menschen ein queeres Leben führen. Das klingt irgendwie so abstrakt, aber ich meine, ist es letztendlich auch. Aber ich habe das nicht gewusst und weil ich mit sowas nicht konfrontiert worden bin, bis ich, keine Ahnung, 19 war oder so. Und das ist so, das kann einfach den Lebensweg von Menschen verändern auf eine positive Weise. Und das ist so wichtig daran. Und deswegen können auch meinetwegen all die fucking Twinks in Deutschland Drag machen, wenn es heißt, dass mehr queeres Leben gesehen wird. Ja.
Okay.
Mhm. Ja, du hast es ja gerade auch angeschnitten. Das hat ja dann auch einfach auch für die queere Szene auch eine große Bedeutung, weil es ja so, ja, auch nochmal, du meintest ja alles so in Extrem so ein bisschen oder mal 10 so ein bisschen ist und ja, also das bestimmt, oder gibt es auch irgendwie auch so innerhalb der queeren Bubble ist da trotzdem vielleicht auch ein bisschen auch Queerfeindlichkeit. Das ist vielleicht auch ein interessantes Thema.
Absolut, natürlich, zu 1000%. Und das ist ehrlich gesagt noch, ich finde, das wiegt noch viel schwerer. Also auch in meiner persönlichen Erfahrung wiegt es so viel schwerer, Hass, Gewalt, whatever, von anderen queeren Menschen zu erfahren, wiegt so viel schwerer, weil wenn eine Community so gegen sich selber schießt, es ist einfach, das finde ich tragisch. Und es gibt sehr viel, es gibt auch sehr viel in der Drag-Szene, es gibt sehr viele irgendwie, ja, Dramen.
Also auch innerhalb der Drag-Szene, obwohl da ja eigentlich alle Drag-Artists so cool finden, so ist trotzdem,
ja,
oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja gut, aber nur weil die alle Drag machen oder irgendwie in dieser Szene sind, sage ich jetzt mal, heißt es ja nicht, dass die alles gleichermaßen gut finden. Und es ist schon viel, weiß ich nicht, dann, keine Ahnung, irgendwelche emotionalen Dramen. Ich meine, letztendlich sind es auch einfach mentally damaged queere Leute, so
okay.
Chaos ensues. Aber auch irgendwelche Shows, auf denen dann Leute nicht auftreten können, weil sie mit irgendwem nicht befreundet sind oder weil sie das nicht richtig machen. Oder gerade so Sachen wie zum Beispiel, es gibt so wenig Drag Kings auf Shows, was so das maskuline Pendant vielleicht ist zu einer Drag Queen, was man sich darunter vorstellt. So wenige davon. Und es ist auch da, finde ich, ist wieder das Thema Visibility so wichtig. Ich will nicht den gleichen weißen, schwulen Mann fünfmal auf der Bühne sehen, der die gleichen Sachen macht, sondern ich will so Transmenschen auf der Bühne sehen, schwarze Menschen auf der Bühne sehen, whatever, was für Identitäten es alles gibt, weil es ein Abbild von Diversität sein soll, im besten Fall. Aber das sehen, glaube ich, nicht alle Leute so.
Okay.
Ja. Gerade diese ganze, Verzeihung, gerade diese, ist eine Riesendebatte, ob Frauen, also biologische Frauen, denn überhaupt Drag machen dürfen. Und es ist so oft, habe ich schon mitgekriegt, dass irgendwelche schwulen Männer sagen, ey, du bist ja eine richtige Frau, so, was willst du hier eigentlich machen? Und du hast irgendwie voll den unfairen Vorteil, weil du hast ja einen biologisch weiblichen Körper oder so. Und es geht so arg am Ziel vorbei in meinen Augen. Es ist so, es schürt halt einfach ein Divide in der queeren Community. Das können wir uns nicht leisten. Wir sind so eine gespaltene Gesellschaft. Wir können nicht diese Community weiter spalten.
Ja, voll, ist ja auch voll eng gedacht einfach, wenn man sagt, nur schwule Männer dürfen eine Drag Queen sein oder so, aber du meintest ja auch, es gibt ja einfach Drag Artists, das ist ja total frei eigentlich.
Ja, sollte es sein,
genau. Ja.
Ja, es widerspricht auch irgendwie der Moral oder allgemein der ganzen Idee.
Der ganzen Idee irgendwie Freedom, Liberation und so weiter, es widerspricht dem total, aber ja.
Ich glaube, von internalisierter Doppelmoral in der queeren Szene können wir eine ganz eigene Sendung machen.
Ja. Leider.
Ja, vielleicht nochmal auch so eine Frage so zum Queer Gaze irgendwie. Was bedeutet das für dich irgendwie? Weil ich meine, also es gibt ja einfach eben so, wird ja teilweise auch der Male Gaze eben bedient oder auch Female Gaze, habe ich auch schon irgendwie gehört. Aber ist es jetzt eben gerade das Ding, dass Drag Queens eher so diesen Queer Gaze bedienen oder wie würdest du das so einschätzen?
Was meinst du?
Also so ein, einfach, dass man sich quasi anzieht, quasi auch um queeren Menschen zu gefallen. Oder wie? Oder geht es darum, auch vielleicht gar niemandem zu gefallen, einfach so zu machen, was man selbst einfach fühlt?
Ich glaube, so habe ich noch nie drüber nachgedacht, deswegen stößt mich deine Frage so ein bisschen vor den Kopf.
Mhm.
Ich glaube, dass ich mich nie irgendwie, wobei, ehrlich gesagt, jetzt wo ich drüber nachdenke, vielleicht eine Queer Gaze zu bedienen, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist schon wieder so ein, wenn es um Drag geht, denke ich mir, du musst keine Male Gaze, keine Female Gaze und auch keine Queer Gaze bedienen. Weiß ich nicht. Das ist ein zu konkretes Ziel.
Mhm. Okay. Also deine, kann man gar nicht Gaze runterbrechen
bedienen.
Darauf.
Ja, ja. Bedien deine eigene Gaze. Wenn du, das ist wieder der Punkt von dieser Kongruenz von innen und außen, wenn du in den Spiegel schaust und denkst, meinetwegen nicht mal, boah, sehe ich geil aus, sondern wow, das fühlt sich richtig an. So, dann hast du es geschafft, ob das dann die Male Gaze, whatever Gaze ist.
Mhm. Ja, voll gut.
Richtig schön gesagt. Vielleicht magst du uns mal kurz ein bisschen was über die allgemeine Entwicklung erzählen, also wie du das gerade wahrnimmst, ob Diskriminierung in der Drag-Szene eher zunimmt. Ja, jetzt auch unter dem Aspekt, dass die AfD immer ja, stärker wird in Deutschland.
Also in der Drag-Szene, ich glaube, was in der Drag-Szene passiert, ist von so rechten politischen Faktoren vielleicht noch gar nicht so sehr beeinflusst. I don't know. Vielleicht habe ich dafür auch zu wenig gesamtpolitisches Verständnis, könnte auch sein. Ich glaube aber, dass Hate oder wie gesagt eben Spaltung in der, selbst in der lokalen Drag-Szene schon irgendwo zugenommen hat in letzter Zeit. Ich merke das. Ich meine, es ist so ein bisschen dieses House of Hure, wir sind ein sehr sicherer Hafen. So, wir haben nichts dergleichen miteinander, aber wir sind auch einfach, wir kennen uns seit 10 Jahren und whatever. So, wir teilen einfach ein Leben zusammen und sind eine Familie in dem Sinne. Aber was ich mitkriege aus irgendwie umliegenden so Show-Franchises, die es dann irgendwie jeden Monat gibt oder so, und dann wechselt sich da irgendein Cast, weil irgendwer mit irgendwem Streit hat, und es sind letztendlich irgendwelche fucking Lappalien und sowas. Und ich habe das Gefühl, sowas passiert in letzter Zeit häufig. Was schade ist, weil ich auch in letzter Zeit mehr neue Drag-Artists sehe, die Frauen sind oder Drag-King machen oder was auch immer machen und aus dem Raster fallen, was man sich vielleicht sonst so unter dieser Kunst vorstellt. Das finde ich so wichtig, und gleichzeitig nimmt in meinen Augen zu, dass es irgendwelche, ich sag mal, Streitereien gibt, weil Streitereien, es klingt so kindisch, aber es ist letztendlich, denke ich mal, es ist kindisch. Und das zu sehen vor einem politischen Hintergrund, der, was ich aus einer Queer Gaze so gruselig und so einfach tragisch finde, ist, dass ich finde wirklich, es ist ein schrecklicher Punkt erreicht, wenn queere Menschen politische Entscheidungen gegen queere Menschen treffen. Ich habe das Gefühl, das hat vor 100 Jahren schon mal ganz schlimme Auswirkungen gehabt. Und es ist was, was jetzt gerade auch passiert mit Alice Weidel. Es ist genau das, was jetzt auch passiert mit Alice Weidel. Zum Beispiel, nur um sie als ein Beispiel zu nehmen, sind queere Menschen, die abgesehen davon, dass sie ihre eigene Queerness, wie sagt man da, verneint, was sowieso schon absolut, das ist fast schon wieder die Hufeisentheorie, das ist fast schon wieder Camp, das ist fast schon wieder witzig. Aber letztendlich ist es tragisch, und wenn queere Menschen queerfeindliche Entscheidungen treffen in der Politik, sind wir einfach fucking verloren. Ja.
Ja, wobei das ja eigentlich auch schon immer irgendwie so war, dass Menschen gegen ihre Interessen wählen. Ja. Das sieht man ja auch bei arbeitslosen Menschen, die irgendwie die AfD dann auf einmal wählen oder so. Und das scheint irgendwie ein Ding zu sein. Ja. Ja, möchtest du vielleicht noch auch drauf eingehen, vielleicht, was du Menschen mitgeben würdest, die sich nicht trauen, sie selbst zu sein, quasi? Ist ja vielleicht auch sind diepe Fragen hier
ich
heute.
Ich möchte auch gerne wissen, was man diesen Leuten sagt. Ich könnte auch davon profitieren.
Ja, vielleicht können wir es aber auch so fragen, was würdest du dir selber von vor 10 Jahren oder so, oder 5 Jahren, was würdest du dir selber sagen wollen? Ja.
Als ich euch gerade in der Pause gefragt habe, ob ihr mich vorbereiten könnt auf schwierige Fragen, habt ihr mich darauf nicht vorbereitet. Das wäre eindeutig was gewesen, wo ich beim Pinkeln hätte drüber nachdenken können. Um da einzusteigen, weil ihr meintet, was würde ich Leuten mit auf den Weg geben, die Schwierigkeiten haben, irgendwie sich selbst zu sein. Ich habe fucking keine Ahnung. Diese Idee, dass Drag Artists so eine, die sind irgendwie Koryphäen und die sind selbstbewusst und die sind, die erleben Freiheit und was auch immer, so sure. Manche davon vielleicht. Ich bin absolut nicht eine dieser Personen. So, ich finde auch oft schrecklich, was ich mache, und irgendwie ein schwieriges Selbstbild manchmal. Und der Gedanke, manchmal kommen Leute nach der Show und sagen, wow, das ist ja wirklich toll, was du dich traust. Und wie kannst du so zu dir selber stehen? Und ich nehme diese Komplimente schon an, weil ich denke, cool, das ist, was du gerade gesehen und erlebt hast, und es freut mich. Aber das ist oft überhaupt nicht, was passiert ist. So viele, also ich kenne es von mir, ich kenne es auch von Wanda und Jane, von House of Hure. Wir gehen oft auf die Bühne und schauen uns davor an, wirklich 5 Minutes to Curtain im Backstage, gucken uns an und es ist nur, irgendwie müssen wir das auf die Reihe kriegen. So, irgendwie müssen wir das überstehen. Ich finde es gerade absolut schrecklich. Ich finde mich absolut schrecklich. Let's just get it over. Das heißt, dieser Gedanke, dass das so Selbstbewusstseins-Koryphäen sind, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall keine davon. Was aber nicht heißt, dass ich nicht in den letzten 10 Jahren irgendwas gelernt habe, was ich mir vielleicht vor 10 Jahren mir irgendwie Entwicklung erleichtert hätte, aber keine Ahnung.
Ja, aber auch voll fein irgendwie, dass halt eben auch ambivalent ist, auch für dich so. Es ist ja nicht so eine lineare Entwicklung irgendwie, dass man dann immer nur selbstbewusster wird oder so. Das ist ja eigentlich voll normal auch, dass es halt da...
Wie ich vorher zu dir gesagt habe, die negativen Aspekte oder die schwierigen Aspekte sind nicht weniger geworden und so die Zweifel sind nicht weniger geworden und was auch immer, sondern die anderen Aspekte haben vielleicht zugenommen und so hält sich das mittlerweile mehr die Waage. Ich glaube, was diese ganzen so, was hättest du dir vor 5 Jahren gesagt, keine Ahnung. Und da ist dann oft so dabei, keine Ahnung, trau dich mehr und so ein Kram und bestimmt, sure, das ist auch sehr wichtig. Aber umso älter ich werde und umso länger ich queere Kunst mache, umso mehr merke ich, das Fatalste, was es gibt, ist einander nicht zu unterstützen, wo wir wieder bei dieser Spaltung sind. Und es ist so eine, gerade in der queeren Community, vor allem in der so schwulen Community, hat ja auch mein vergangenes Leben als schwuler Mann, was sich mittlerweile verändert hat, aber es ist so eine internalisierte Queerfeindlichkeit, die dazu führt, dass queere Menschen sich nicht connecten und irgendwie arrogant miteinander umgehen oder ja, und das finde ich das Schlimmste. Und das, ich meine, das, so war ich vor 5 oder 10 Jahren, so war ich vor 3 Jahren auch noch. Und es ist irgendwie eine konstante Arbeit, das nicht zu machen, weil es sowas, ja, Internalisiertes einen davon abhält. Ich weiß nicht, ob man das begreifen kann, wenn man selber das nicht erlebt hat, aber der Gedanke von, mit mir ist was fundamental nicht richtig. Das ist ja irgendwie so internalized Queerphobia. Mit mir ist was nicht richtig. Aber ich komme da nicht dran an diesen Punkt. Und deshalb, wenn ich eine andere queere Person sehe, dann lehne ich das ab. Und das ist nicht gut.
Ja, voll. Es ist auch irgendwie tragisch. Schade, dass man halt nur, wenn man sich selber so struggelt, eben anzunehmen, dann andere ablehnt, die ja die gleichen Struggles eigentlich haben.
Aber ja, ich glaube, so kommt es generell zu Queerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, was ja irgendwie auch so krass zunimmt in letzter Zeit. Ich meine, wenn wir in die USA schauen und einfach trans sein basically kriminalisiert worden ist, vor kurzem, das ist genau, woraus es entsteht. Es sind nicht Leute, die wirklich ein Problem haben, was ja auch wirklich ein Problem haben mit queeren Menschen oder mit queerem Leben. Es sind internalisierte Gedanken von, ich bin nicht richtig und deswegen kannst du auch nicht richtig sein. Wie fucking tragisch.
Mhm. Spielt da auch Neid irgendwie eine Rolle, dass, keine Ahnung, dass irgendwie auch passiert, dass eine queere Person irgendwie sieht, eine andere queere Person handelt irgendwie besser damit oder hat irgendwie den Eindruck, sie handelt besser damit, dass da auch Neid entsteht?
Kann ich mir gut vorstellen. Es sind so viele so wie malicious Gedanken, die sich da so einschleichen. Und ich will das gar nicht judgen, weil ich diese Gedanken ja selber auch kenne. Aber ja, Gedanken von Neid oder von, ich glaube, es ist ganz viel einfach Angst, auch Angst, verurteilt zu werden. Ich meine, wir haben vorher ganz kurz über diese, ich weiß nicht, ob ich die jetzt namentlich erwähnen darf, aber über diese Party gesprochen. Und das ist so arg, was in meinen Augen da passiert ist. Und ich will jetzt auch gar nicht schwule Männer irgendwie ins Visier nehmen, weil whatever. Aber das ist so ein Teil von dieser Community in meinen Augen ist, sich nicht gegenseitig zu supporten, sondern es sind so arrogante Blicke und es ist so ein, dabei ist es eigentlich nur eine Angst vor der eigenen Identität letztendlich. Und ich denke, oh mein Gott, die wird nicht weniger, diese Angst wird nicht weniger dadurch, dass ihr einander nicht Hallo sagt, nur weil ihr euch schon mal auf Grindr gesehen habt, sondern die wird dadurch nur noch mehr. Und ihr schürt damit diese Spaltung. Und die wollt ihr eigentlich nicht haben. Was heißt ihr? Ich? Wir? Ja.
Ich würde gerade sagen, es ist ja auch immer eigentlich im Interesse von der unqueersten Person, dass es auch die queerste Person ein freies Leben hat, so, weil ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendwie, wenn jeder ist nur dann wirklich frei, wenn alle frei sind. Und ich glaube, das ist ein gutes Prinzip, weil du eben die Frage gestellt hast mit dem Neid. So, ich kenne es ja auch von mir teilweise eben. Ich kann es zum Beispiel beantworten. Ich kenne das tatsächlich auch, dass eben vor allem, als ich nach Tübingen gekommen bin, ich bin ja auch aufgewachsen in einer relativ ist gut, in einer sehr queerfeindlichen Umgebung, Stadt, was auch immer. Und als ich dann hergekommen bin nach Tübingen, habe ich auch gemerkt, dass ich auf der einen Seite mich nicht trau, eben so dieses überhaupt irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel mal ein Kajal zu tragen, mal einen Eyeliner zu tragen oder so. Und auf der anderen Seite fühle ich mich dann, obwohl es das ist, was ich schön finde, wenn ich mich im Spiegel anschaue, dann irgendwie trotzdem weird, aber auch nicht, aber dann bin ich so, ja, nee, und so weiter. Und dann sehe ich aber auf der anderen Seite Personen, die voll in ihrem Glory, Glamour und was auch immer sind und bin dann halt auch so, ich weiß nicht mal, ob ich das dann in dem Sinn so als ein Hate-Night empfinden würde, sondern halt einfach so einen Scheiße, die kriegt's hin und ich nicht, so, und warum? Und so dieses, aber schon auch so ein bisschen eifersüchtig Neid, in Anführungszeichen, ja.
Aber das, also ich will dir damit nicht absprechen, dass das ein leidvolles Gefühl sein kann. Und aus diesem, aber, und ich glaube, aus einem ähnlichen Gedanken ist diese, ich sage jetzt einfach mal, schwule Arroganz geboren von irgendwie, der macht es besser als ich oder was auch immer. Ich denke, aber das ist Teil des Problems.
Ja, eben, und, genau, das meinte ich ja.
Ja.
Sorry.
Nein, es hat sehr gepasst dazu.
Eben genau. So, und ich glaube, das war auch schon der Punkt, den ich machen wollte eigentlich. Ja. Ich dürfte weiter.
Ja, also ich denke, wir sind ja alle einfach mit diesen Normen aufgewachsen in dieser so queerphoben Gesellschaft und auch in einer antifeministischen Gesellschaft. Mhm. Also ich glaube, jede Person hat ja irgendwie so einen Struggle eigentlich. Mhm. Und muss halt lernen, mit dieser Internalisierung von Normen auch irgendwie umzugehen und vielleicht auch da auszubrechen, wenn man da eben merkt, man passt da halt eben nicht gut rein. Und für andere wiederum passen Normen super und man ist so, ja, nö, Schminke brauche ich nicht als Mann oder irgendwie so. Das gibt's ja dann auch irgendwie. Und ja, ich würde sagen, wir können vielleicht noch eine kleine Liedpause machen. Mhm.
Du musst aber, manche davon sind, glaube ich, wirklich 8 Minuten lang. Ich habe das nicht so gut geplant, was ich euch aufgeschrieben habe.
Eins ist, glaube ich, ein bisschen länger, aber das nächste ist kurz genug auf jeden Fall. Wir haben ja auch gar nicht mehr so viel Zeit. Mhm. Genau, und zwar spielen wir Cambodia von Orion.
So, das Interview neigt sich jetzt auch langsam dem Ende. Ich habe noch eine Abschlussfrage vorbereitet. Mhm. Ja, was wünschst du dir denn konkret von Gesellschaft und Politik im Umgang mit Drag und allgemein queeren Menschen?
Als du mich gerade auf diese Frage vorbereitet hast, hast du das anders formuliert. Ich antworte einfach auf, was du mich vorher gefragt hast, und dann schauen wir, wie sehr das da reinpasst. Einverstanden?
Ja,
auf jeden Fall. Ich glaube, was ich mir wünsche, ist, seid nett zueinander, vor allem wenn ihr queere Leute seid, seid nett zu allen queeren Leuten. Seid einfach nett und unterstützt euch. Ich finde, es ist so viel ein geileres Leben, wenn ihr das macht. Geht auf queere Events und seid laut auf queeren Events. Und auch wenn ihr schüchtern seid und Angst habt, geht auf queere Events, seid dort laut, verkleidet euch, seid präsent. Das heißt, ich weiß, es ist oft nicht nur eine Frage von Mut, sondern auch eine Frage von Sicherheit. Und bist du gerade sicher genug, um sichtbar zu sein als queere Person? Ich meine, das war erst vor letzte Woche oder so, dieser Vorfall von dem schwulen Schiedsrichter, der einen Antrag gemacht hat und einfach zu Hause bei sich verprügelt worden ist. Und ich denke, okay, es ist nicht nur eine Frage von, es ist mir irgendwie peinlich oder so, sondern es ist auch einfach eine Frage nach legit Sicherheit. So, bist du in Gefahr sonst? Aber wenn ihr nicht in Gefahr seid, seid laut und queer und vernetzt euch mit anderen queeren Menschen, auch wenn ihr denkt, was ist das für ein fucking Faggot, so vernetzt euch trotzdem und seid nett zueinander. Das ist das Wichtigste und das ist das Basalste, was alle machen können. Und so steckt euren eigenen Stolz, der eigentlich nur vielleicht eure fucking eigene Angst ist, zurück im Sinne der Community. Ja.
Das sind auf jeden Fall schöne Abschlussworte.
Danke.
Genau, hast du noch irgendwas, was du ankündigen möchtest?
Ja, so? Perfekte Überleitung von was ich gerade gesagt habe, geht auf Queere Events, heißt auch, kommt auf die House of Fury Events. Wir machen nämlich immer noch, jetzt seit über einem Jahr, Drag Karaoke im Blauen Salon. Kommt am besten früher, es ist wahnsinnig gut besucht. Es ist jeden zweiten Donnerstag im Monat ab 20 Uhr im Blauen Salon. Und Wanda und ich sind am 9. Mai in der Kulturnacht im Zimmertheater für eine Dragshow. Und da könnt ihr uns auch sehen.
Sehr cool. Ja, dann danke schön, dass du heute hier warst.
Danke
ich denke, wir haben sehr viel Neues auch über Drag Artists, Drag Kunst gelernt.
Hat mir auch einiges aus den Fingern gesogen.
Ja. Ja, hier an den Mikros waren
Mia,
Leonie, Ivan, Leonie und
Alva.
Ja. Ja, damit verabschieden wir uns und hören noch ein Lied, Follow the Night von Sam Queeley.